Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin beim Kontrafunk, Ihre Sendung zu Wissenschaft, Medizin und Forschung. Heute geht es zunächst um die Frage, wie stark unser Inneres unser Leben mitbestimmt. Die klinische Hypnose arbeitet mit Vorstellungen, Erinnerungen und unbewussten Mustern, also mit dem, was oft im Hintergrund wirkt, lange bevor wir es bewusst erklären können. Der Gesprächspartner dazu ist Dr. Norbert Preetz. Danach richten wir den Blick auf ein heikles Thema, den Geburtenrückgang in der Schweiz. Der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Konstantin Beck geht in seinem Buch der Frage nach, ob und wie dieser Rückgang mit den Impfpräparaten gegen Covid-19 zusammenhängen könnte. Heute sprechen wir über Studien nach der Marktzulassung. Und zum Schluss wird es historisch. In unserer Serie zur Medizingeschichte geht es diesmal um Paracelsus. Arzt, Alchemist, streitbarer Denker und bis heute bekannt durch den Satz »Allein die Dosis macht das Gift«. Der Medizinhistoriker Professor Heinz Schott stellt ihn vor. Dazu gibt es wie immer die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Ziegerli. Bei Mensch und Medizin sprechen wir heute über klinische Hypnose. Sie setzt dort an, wo bewusste Einsicht allein oft nicht ausreicht. Bei inneren Bildern, Erfahrungen und unbewussten Mustern, die unser Erleben und Verhalten prägen. Solche Prägungen können hilfreich sein, sie können uns aber auch einengen. Etwa wenn alte Erfahrungen bis heute nachwirken und Entscheidungen, Gefühle oder Reaktionen beeinflussen. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Norbert Preetz. Er ist Diplompsychologe, Hypnosetherapeut, Autor und Ausbilder. Nach seinem Studium in Berlin arbeitete er als psychologischer Psychotherapeut an der Universitätsklinik Magdeburg. Seit 1994 ist er in eigener Praxis tätig und gründete später das Deutsche Institut für klinische Hypnose. Zu seinen Büchern gehören »Nie wieder Angst« und das »Jäger-Code-Kompendium«. Ich grüße Sie, Herr Dr. Preetz.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wenn Menschen Hypnose hören, dann denken viele an Showhypnose oder auch an Kontrollverlust. Was ist therapeutische Hypnose wirklich?
Therapeutische Hypnose ist eine Möglichkeit, das Unterbewusstsein des Menschen zu erreichen. Viele Probleme, die wir haben, sind nicht im Bewusstsein. Wir können die Probleme bewusst nicht lösen. Und deswegen nutzen wir die Hypnose, um ins Unterbewusstsein zu kommen. Viele Symptome entstehen als unbewusste Bewältigungsmechanismen oder haben einen unbewussten Ursprung, einen inneren Konflikt, ein ungelöstes Problem oder eine alte, unverarbeitete, traumatische Erfahrung. Viele Patienten berichten auch, die haben 10, 15 Jahre Therapie oder länger und das Problem ist immer noch da. Und mit Hypnose kann man in relativ kurzer Zeit tiefliegende Ursachen finden und lösen.
Erklären Sie uns das ein bisschen. Wie gehen Sie da vor?
Also erstmal möchte ich dazu sagen, Hypnosetherapie ist nicht gleich Hypnosetherapie, wie auch eine andere Psychotherapie nicht Psychotherapie ist. Das Gemeinsame aller Hypnosemethoden ist, dass sie mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Viele Hypnosemethoden arbeiten lösungsorientiert, geben direkte, indirekte Suggestionen, arbeiten mit Metaphern und Geschichten. Und das sind alles tolle Dinge. Aber wenn die nicht ausreichen, dann ist ein ursachenorientierter Ansatz erforderlich. Und das ist die Hypnosemethode, die ich seit vielen Jahren verwende und auch ausbilde. Und zwar die Regressionshypnose oder die Hypnoanalyse auch genannt. Nehmen wir an, Sie kämen zu mir mit Kopfschmerzen. Dann würden wir nach einem Vorgespräch, wo ich aufkläre, was Hypnose ist, was Hypnose nicht ist, dass Sie realistische Erwartungen haben und so weiter, dann würde ich Sie in Hypnose versetzen und würde sagen, es gibt ein Gefühl in dir, das deine Kopfschmerzen verursacht. Ich zähle bis 5 und das Gefühl taucht auf. Dann zähle ich bis 5. Also ich sage jetzt du, weil ich in der Hypnose mit dem Patienten per Du spreche. Und dann haben Sie wahrscheinlich, sagen wir mal, eine Wut oder eine Traurigkeit oder eine Einsamkeit. Jetzt haben wir ein Gefühl, eine Energie, die die Kopfschmerzen verursacht. Aber die ist ja nicht in diesem Moment entstanden oder in dem Moment, wenn Sie die Kopfschmerzen haben. Es ist eine alte Energie. Und deswegen sage ich, ich zähle jetzt von 5 bis 1 und bei 1 folgst du diesem Gefühl, in eine frühere Situation, in der du dich so gefühlt hast. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann sind sie vielleicht 10 Jahre alt in irgendeiner Situation. Und dann gehen wir so weit zurück, bis wir die erste Situation gefunden haben, in der sie sich so gefühlt haben. Und das ist oft im Alter von 5 bis 0, manchmal im Mutterleib. Sagen wir, im dritten Lebensjahr ist irgendwas passiert und sagen wir, Wut ist noch in ihnen. Heute wird in irgendeiner Situation durch irgendeinen Umgebungsreiz oder einen Gedanken, bewusst oder unbewusst, wird diese Energie, diese Wut wachgerufen. Sie spüren die aber nicht, sie spüren nur die Kopfschmerzen. Wir lösen jetzt das Trauma, heilen das Trauma, lösen die Gefühle, die in dieser Situation entstanden sind und auch die Glaubenssätze, wie ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut, ich bin schuldig, ich bin nicht okay, wie ich bin nicht geliebt. Und das ist unglaublich heilsam, mit sofortigen Veränderungen.
Heißt das, dass auch Menschen, ich sag mal mit lang anhaltenden, wenn Sie jetzt das Beispiel nehmen, Kopfschmerzen, bei denen man keine Ursache findet, aufgelöst werden können, indem man den Trigger so quasi für diese Schmerzen findet in dieser Trance?
Ja, also nicht den Trigger, sondern die Ursache. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Ich lehre ja nicht nur die Regressionstherapie, sondern auch den Jägercode. Das ist ein zweitägiges Seminar und da führe ich zwei Demonstrationen durch. Die drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, um an einer Demonstration teilzunehmen, sind folgende. Erstens, es muss sich um ein stark ausgeprägtes Problem handeln. Auf einer Skala von 0 gar nicht bis 10 die stärkste Ausprägung, mindestens 7. Zweitens, das Problem muss chronifiziert sein. Das heißt, es sollte über viele Jahre bestehen. Drittens, der Erfolg muss testbar sein. So, und deshalb kommen viele körperliche Erkrankungen oder Erkrankungen, die sich in körperlicher Symptomatik manifestieren, zur Behandlung. Und dann ist es typischerweise so, ich führe zwei Sitzungen durch, eine am ersten Tag, eine am zweiten Tag, dass sofortige Veränderungen beobachtet werden. Also ich könnte Ihnen da Beispiele nennen, die sind scheinbar unglaublich. In der letzten Zeit hatte ich zwei Patienten mit Magen-Darm-Problematik. Die eine hatte Verstopfung und sie konnte oft nur alle 2 bis 3 Wochen einmal zur Toilette gehen. Der Stuhl ist dann steinhart und mit Blutung, weil es dann Verletzungen gibt und so weiter. So, ich habe mit ihr gearbeitet. Am nächsten Tag hat sie berichtet, sie konnte am Abend zur Toilette gehen, hatte Stuhlgang und dann noch ein zweites Mal hinterher. Anderes Beispiel. Genau das Gegenteil, eine Seminarteilnehmerin, der wurden 50 Zentimeter vom Darm rausgenommen und die hatte seitdem bis zu 8 wässrigen Durchfällen am Tag. Und das war eben organisch bedingt. Aber die Symptome sind selten nur organisch bedingt, die Psyche spielt immer mit einer Rolle. Und deswegen haben wir auch eine Chance, was zu verändern. Und bei der hat sich auch eine sofortige Veränderung ergeben.
Das ist sehr interessant. Das gilt wahrscheinlich für vielerlei Erkrankungen oder Beschwerden und Leiden. Wo sind denn die Grenzen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Grenzen sind auf jeden Fall viel weiter, als wir das glauben und als viele Ärzte aufgrund ihrer Erfahrungen glauben. Also ich behandle natürlich dann sehr viele Schmerzpatienten, weil man das sofort testen kann. Oder orthopädische Probleme. Knieschmerzen kurz vor der Operation, wo dann hinterher keine Operation mehr durchgeführt werden muss, zum Beispiel. Ich hatte eine Patientin oder Seminarteilnehmerin, mit 14 Jahren ist sie über die Straße gegangen und dann kam ein BMW und hat sie gestriffen. Dadurch hat sie sich gedreht um ihre eigene Achse. Aber als sie sich gedreht hat, stand der Reifen auf ihrem Fuß. Und Sie können sich vorstellen, was das für eine massive traumatische Wirkung war. Hüfte, Knie, Knöchel. Und die hatte natürlich riesige Probleme beim Laufen. Und dann sage ich immer, woran kannst du merken, nach dieser Sitzung heute, es hat sich was verbessert? Und dann sagte sie, wir haben so ein Podium mit 3 Stufen, wo die Demonstrationen oben durchgeführt werden. Sagte, wenn ich hier problemlos hochlaufen kann, nach der Sitzung ist sie die 3 Stufen runter, hat ungläubig geguckt, ist wieder hoch, ist nochmal runter, nochmal hochgelaufen. Und dann hat sie auf dem betroffenen Bein, das war ihr rechtes Bein, eine halbe Kniebeuge gemacht mit diesem Bein. Und vorher ist sie mühsam die 3 Stufen hochgerumpelt. Da gibt es natürlich immer organische Ursachen. Aber eben nicht nur. Und wir können die emotionalen Ursachen lösen. Damit wird die Gesamtbelastung für das System geringer und der Körper kann wieder kompensieren.
Also Sie haben vorhin von analytischer Hypnosetherapie gesprochen, beziehungsweise ursachenorientierter Hypnoanalyse. Was ist der Unterschied von einer rein beruhigenden oder suggestiven Hypnose zu eben einer Hypnoanalyse?
Hypnose wird häufig über Entspannung eingeleitet. Und der Körper fährt herunter und kommt an die Grenze der Entspannung, wie man sie beim Schlafen hat. Der Geist wird ruhiger, dadurch kann man leichter einschlafen. Wir haben ein Nervensystem, das kann man sich vorstellen, das ist wie Gas und Bremse bei einem Auto mit Automatik. Wenn wir auf die Bremse drücken, dann kann der Körper heilen. Wenn wir Gas geben, also wenn wir Stress haben, kann der Körper nicht heilen und er kann auch nicht einschlafen. Wenn wir also das System runterfahren, ist es sehr viel leichter einzuschlafen. Also Einschlafstörungen zum Beispiel kann man oft behandeln, indem man demjenigen in eine tiefe Entspannung bringt, ihm diese Entspannung verankert, dass er mit einem Codewort wieder dahin kommt. Und immer wenn er schlafen gehen will, geht er ins Bett, legt seinen Kopf aufs Kopfkissen, sagt sein Codewort und geht in eine tiefe Selbsthypnose und kann dann viel leichter einschlafen. Aber das funktioniert nur bei Einschlafstörungen und da auch nicht in jedem Fall. Vielleicht 50%. Bei Durchschlafstörungen können Sie sich vorstellen, der Grübelhamster rattert im Hamsterrad. Ich schlafe ein, aber im Unterbewusstsein arbeitet es. Das Hamsterrad rattert und ich werde wach von den Dingen, die mein Unterbewusstsein wälzt in der Nacht. Und da ist die analytische Hypnose dann unwahrscheinlich wertvoll. Man kann dann wieder sagen, es gibt ein Gefühl in dir, das dich nachts immer wieder aufweckt. Ich zähle bis 5, das Gefühl taucht auf. So, und dann gehen wir wieder zurück, suchen die Ausgangssituation, wo ist das entstanden, lösen das. Und jetzt gibt es keinen Hamster mehr, der im Hamsterrad rattert. Und jetzt kann derjenige auch durchschlafen.
Ich gehe mal davon aus, dass es ein Bedürfnis ist, vieler Menschen ihre chronischen Leiden zu heilen. Das ist ja selbstverständlich und normal. Woran erkennt denn ein Patient einen seriösen Hypnosetherapeuten?
Er sollte auf jeden Fall eine therapeutische Ausbildung haben. Er sollte eine Heilzulassung haben als Psychologe, als Arzt, Kinder- und Jugendpsychotherapeut oder auch als Heilpraktiker. Und er sollte eine fundierte Hypnoseausbildung haben und er sollte ausschließlich oder fast ausschließlich mit Hypnose arbeiten, damit er auch über die Erfahrung verfügt.
Viele Menschen haben sicher auch Respekt vor dem Kontrollverlust, dass ein Klient während einer Hypnose eben nicht Herr seiner selbst ist, er kann nichts beeinflussen. Wie nimmt man solchen Klienten die Angst?
Also da geht es ja um die Frage, kann Hypnose missbraucht werden? Und da gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort ist, in einer Hypnosepraxis sind Sie sehr, sehr, sehr sicher. Weil das Bewusstsein des Patienten ist in aller Regel mit dabei. Es kann schon mal sein, dass man so wegdöst, ja, so einem Tagtraum folgt und nicht mehr bewusst zuhört. Das kann passieren. Aber Sie sind jetzt meine Therapeutin und wenn Sie etwas sagen würden, wo ich sage, das geht überhaupt nicht, dann würde ich die Augen öffnen und aus der Hypnose aussteigen.
Das geht also?
Ja, selbstverständlich. Kennen Sie das autogene Training oder haben Sie davon gehört?
Ja.
Autogenes Training ist Selbsthypnose. Nicht das Bewusstsein geht weg, sondern die Telefonverbindung zum Unterbewusstsein kommt dazu. Jetzt kann ich zum Unterbewusstsein sprechen in der Selbsthypnose oder auch als Therapeut in der Hypnose. Und ich habe ein schönes Beispiel von einem Schmerzpatienten. Das ist ein Medizinprofessor gewesen und der kam mit chronischen Schmerzen und normalerweise für viele Dinge braucht man mit der Regressionshypnose 2, 3, vielleicht 4 Sitzungen. Einfache Phobien oft nur eine Sitzung, ja. Aber so mit 3, 4 Sitzungen, davon gehen wir meistens aus. Das war deutlich länger. Ich habe mit dem vielleicht 6 oder 7 Sitzungen durchgeführt, das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls war viel im Hintergrund aufzuarbeiten. Und ich habe ihm zur Erleichterung das hypnotische Koma verankert. Das hypnotische Koma ist ein so tiefer Entspannungszustand, dass die Muskeln völlig entspannt sind und derjenige kann sich nicht bewegen. Der Geist ist ruhig, aber das Bewusstsein ist nicht ausgeschaltet. Derjenige kann den Zustand jederzeit beenden, aber solange er sich entscheidet, in dieser Trance zu bleiben, kann er sich nicht bewegen und ist schmerzfrei. So, das habe ich ihm verankert, dass er mit einem Codewort in Sekunden dorthin gehen konnte. Und dann beschreibt er mir, als er das nächste Mal wiederkam, folgende Situation. Sommer, er öffnet die Terrassentür in der Wohnstube, legt sich in die Wohnstube und geht ins hypnotische Koma. Und damals war er nur in der Zeit schmerzfrei, wenn er im hypnotischen Koma war. Jedenfalls merkt er, dass irgendwas, also den kleinen Finger berührt. Und dann sagt er, und plötzlich durchzuckt mich ein elektrischer Schlag vom Finger bis in die Schulter. Und ich war sofort wach. Was ist passiert? Er hat gesehen, eine kleine Maus hat ihm in den Finger gebissen. Das Unterbewusstsein wusste nicht, was passiert. Wenn ich zum Beispiel Chirurg wäre und wäre bei ihm, hat er gesagt, so, wir schneiden jetzt die Warze aus dem Finger, hätte er nichts gemerkt, weil in dieser tiefen Entspannung ist man per Definition schmerzfrei. Das Unterbewusstsein wusste aber nicht, was passiert. Es hätte was Gefährliches sein können. Und deswegen hat es die Hypnose beendet. Völlig autonom, in Bruchteilen von Sekunden.
Dr. Norbert Preetz ist Diplompsychologe, Hypnosetherapeut, Autor und Gründer des Deutschen Instituts für klinische Hypnose in Magdeburg. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Dr. Preetz.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Professor Dr. Konstantin Beck, Gesundheitsökonom und Titularprofessor der Universität Luzern, hat sein neues Buch veröffentlicht. Der Titel lautet »Der unsichtbare Tod – Geburtenrückgang«. Darin geht es um Schwangerschaftsverläufe, Spontanaborte, Totgeburten und um die Frage, was das Fehlen von 24.000 Babys seit 2022 in der Schweiz mit den Impfpräparaten gegen Covid-19 zu tun hat. In seinem Buch hat Professor Beck wissenschaftliche Daten gelesen, gewichtet und interpretiert. Im letzten Gespräch haben wir über die Zulassungsstudien der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 gesprochen. Genauer über die Rattenversuche und die Frage, welche Hinweise sich daraus mit Blick auf die Fruchtbarkeit ergeben. Heute geht es um die Post-Market-Studien, also Untersuchungen, die nach der Zulassung und Markteinführung durchgeführt wurden und zeigen sollen, wie sich ein Produkt im realen Einsatz bewährt. Ich grüße Sie, Herr Professor Beck.
Guten Tag, Frau Ziegerli.
Wir haben im letzten Gespräch über die Rattenversuche gesprochen, die mit den zugelassenen mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 durchgeführt wurden. Dabei kommen Sie in Ihrem Buch zum Schluss, dass es keine Rattenstudie gibt, die sich im Resultat zugunsten der geimpften Ratten gezeigt hätte. Oder spitzer formuliert, alle Rattenstudien haben gezeigt, dass die mRNA-Impfstoffe schädlich sind für die Fertilität der Tiere. Und dennoch wurden sie weltweit über 1 Milliarde Mal verabreicht. Auch an Schwangere natürlich. Schauen wir heute die Post-Market-Studien zur Geburtenentwicklung an, die Sie in Ihrem Buch detailliert analysiert haben. Eine Post-Market-Studie ist eine Studie, die nach der Zulassung bzw. Markteinführung eines Produkts durchgeführt wird. Man untersucht also ein Produkt im realen Einsatz bei vielen unterschiedlichen Menschen. Wie sind Sie genau vorgegangen? Wie viele Post-Market-Studien haben Sie analysiert?
Ja, genau gezählt habe ich es nicht, aber so 10 bis 20 verschiedene Studien dürften das gewesen sein. Und bei diesen Post-Market-Studien ist eben der Nachteil, dass sie häufig auf Daten sich abstützen von Personen, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, wir haben Nebenwirkungen oder ich habe Nebenwirkungen. Das ist bei Ratten nicht so. Bei Ratten hat man sehr homogene Populationen, die zufällig ausgewählt wurden und zufällig geimpft sind oder nicht. Bei den Post-Market-Studien hat man dann die, die sich melden. Und das ist sehr viel schwieriger, da wirklich objektive, repräsentative Resultate abzuleiten. Aber auch hier ist wieder dasselbe. Wir haben, glaube ich, 2 Studien, wo sich das Ergebnis zugunsten der mRNA ausspricht, aber in den meisten anderen ist es wieder zu Ungunsten der Geimpften. Und bei den zwei Studien bin ich der Meinung, dass sie falsch berechnet worden sind. Wenn wir alles anschauen, haben wir 4 signifikant schlechte Ergebnisse. Es ist ja nicht so, dass alles nur zufällig gewesen wäre. Nein, es gab auch signifikant schlechte Ergebnisse. Und da war eine Studie, die hat das gesagt, wir haben ein signifikantes Ergebnis, Punkt. Und dann kam gar nichts mehr. Man fand auch die einzelnen Daten nicht, wahrscheinlich weil sie Angst gehabt haben, dass sie das nicht publizieren könnten. Eine Studie zeigt, dass bei Männern die Produktion der Spermien zurückgeht, signifikant zurückgeht. Und dann kommt ganz am Schluss ein Satz, nachdem sie über Seiten dieses Problem diskutiert und hergeleitet haben. Und am Schluss kommt ein Satz, wo sie sagen, ja, aber trotzdem ist die Impfung gut. Man weiß aber nicht, warum jetzt die Impfung gut sein soll. Das sei die klinische Erfahrung. Also in dem Moment ist diese Studie keine wissenschaftliche Studie mehr. Alles, was vorher passiert, sind Aussagen, die sie abstützen auf ihre Untersuchung. Aber wenn sie nachher sagen, übrigens meinen wir, der Himmel sei blau, ja, das ist ja schön und gut, aber das hat eigentlich nichts mit der Studie zu tun, weil sie keine Argumente bringen, warum der Himmel blau sein soll, respektive die Impfung unschädlich. Noch besser ist eine Studie für die EMA, also die Europäische Zulassungsbehörde, gemacht wurde, auch von ihr publiziert wurde, wo es einfach heißt, ja, das ist zwar nicht signifikant, aber wir haben schon andere Ergebnisse gehabt, die ähnlich ausgesehen haben und das kommt halt vor. Also das ist völliger Mumpitz, das ist unglaublich, dass so etwas überhaupt geschrieben werden kann. Also wir haben zwar eine Methode und wir schauen in dieser Methode, ob etwas signifikant wird, aber wenn es dann signifikant wird, ja, dann gilt die Methode halt nicht. Und sonst gilt sie, oder? So Sachen habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen.
Also man kann sagen, das ist unwissenschaftlich.
Ja, völlig. Also es dürfte gar nicht publiziert werden.
Schottische Forscher haben auch untersucht. Was haben denn die gemacht?
Ja, die hatten im Gegensatz zu den meisten, die relativ wenig Beobachtungen hatten, hatten die schottischen Forscher alle Schwangeren von 10 Monaten, glaube ich, von Schottland, 145.000 Frauen. Und nicht nur das, sie wussten, ob sie geimpft waren, wann sie geimpft wurden, womit sie geimpft wurden, wie die Schwangerschaft verlief, in welchem Schwangerschaftsmonat, also einfach alles, oder? Und dann haben sie mal als erstes 13.000 Spontanaborte aus dem Datensatz rausgeschmissen. Und dann haben sie auch 21.000 künstliche Aborte, das ist 18% der Studie, auch rausgeschmissen. Und die Begründung war, ja, das sind eben zu wenig Daten, um eine Aussage zu machen. 13.000 Spontanaborte sind zu wenig Daten, aber die eine Ratte, oder das waren dann nicht zu wenig, um eine Aussage zu machen. Dann haben sie sich auf die Totgeburten konzentriert. Nun, Spontanabort ist ein Risiko, das liegt zwischen 10% und 20%, natürlicherweise. Also jede 10. oder jede 5. Frau verliert ihr befruchtetes Ei, halt sehr früh in der Schwangerschaft, die meisten merken das nicht. Aber es ist ein hohes Risiko. Totgeburten, da sind wir irgendwie bei 1 zu 1000 oder 4 zu 1000, so in dem Stil. Und dann haben sie aber nicht nur die Totgeburten angeschaut, sondern nur die Totgeburten von infizierten Schwangeren, also solche, die dann einen Corona-Infekt während der Schwangerschaft hatten. Das sind dann noch 6%. Da sprechen wir von 2 von 10.000. Das ist ein winziges Risiko. Und wenn sich dieses winzige Risiko ein bisschen nach oben oder unten verändert, das ist gar nicht nachweisbar in den Schweizer Daten zum Beispiel. Also das ist wirklich für nichts. Und da haben sie dann gesagt, ja, wenn die Schwangeren geimpft sind und dann die Infektion haben, dann haben sie ein bisschen weniger Totgeburten als erwartet. Aber sie lassen aus, was mit denen ist, die geimpft sind und nicht infiziert sind. Respektive die Wahrscheinlichkeit, dass man infiziert wird, das wird ausgelassen. Und es ist eben auch eine Tatsache aus der Literatur, dass geimpfte Personen mehr Infektionen hatten. Und insofern ist das falsch gerechnet, meiner Meinung nach. Und auch in einer anderen Studie genau gleich, weil man nur ein ganz spezielles Risiko anschaut und nicht das Totalrisiko anschaut.
Also mir scheint das irgendwie wie ein Pippi-Langstrumpf-Effekt zu sein. Man macht sich die Welt gerade so, wie man sie haben möchte. Gefallen einem die Daten nicht, 13.000 Spontanaborte, 11% oder 21.000 Abtreibungsdaten, 18% lässt man die einfach weg. Aber bei 2 von 10.000 aborten bei infizierten Schwangeren, das ist denn dann relevant? Also mir erscheint das einfach alles nicht seriös.
Ja, und ich verstehe nicht, dass Mediziner so etwas lesen und ernst nehmen. Also bei den Spontanaborten wird argumentiert, ja, Shima Bukura hat ja in seiner Studie schon gezeigt, dass der Spontanabort kein Problem ist. Der hatte 730 Todesfälle, also davon nicht alle Spontanaborte. Und wenn man es genau anschaut, dann sagt er, wir haben 90 Spontanaborte, davon sind 40 impfbedingt und 50 sind wahrscheinlich natürlich. Also er macht sehr klare Aussagen, einfach nicht mehr in der Zusammenfassung. Das ist auch so ein Trick, oder? Man sagt irgendetwas, man hat tolle Herleitungen, man hat das alles seriös angeschaut, aber in der Zusammenfassung steht irgendetwas ganz anderes. Ja, da muss man wirklich der Wissenschaft glauben, weil die Wissenschaft lesen sollte man lieber nicht, oder? Das merkt man sogar als Statistiker, ohne dass man viel von Geburten versteht, dass das einfach nicht stimmt, was da zusammengefasst wird.
Eine weitere Studie, die Sie untersucht haben, kommt aus der Schweiz. Von wem ist die Studie und zu welchem Ergebnis kommt sie?
Also es ist eine interessante Studie, weil sie zwei Autoren hatte, die haben ja immer sehr viele Autoren, aber zwei Autoren davon sind zwei von den vier Gynäkologen, die die Impfung in der Schweiz ganz stark vorangetrieben haben und das BAG überzeugt haben, dass man unbedingt Schwangere impfen soll. Und auch da, wenn man sich das anschaut, sie machen Aussagen zum Spontanabort. Sie könnten das auch weglassen, oder? Aufgrund der Daten, die sie haben, können sie es einfach sagen, ja, haben wir nichts. Sie haben zwei verschiedene Ansätze und jedes Mal haben sie einen einzigen Spontanabort, also eine Frau mit Spontanabort. Das ist keine Stichprobe mehr, das ist eine Einzelbeobachtung, um zu zeigen, was das Problem ist. Bei Stichproben muss man eben immer ausrechnen, wie zufällig ist das, wie ist die Schwankung. Und das macht man, indem man eine Standardabweichung berechnet und dann durch die Anzahl Beobachtungen dividiert. Also es ist nicht durch die Anzahl Beobachtungen, sondern durch die Anzahl Beobachtungen minus 1. Jetzt haben Sie nur eine Beobachtung, 1 minus 1 gibt 0. Und dass das nicht gut kommt, wenn Sie eine Zahl durch 0 dividieren, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört. Das heißt, der Zufall ist dann unendlich breit. Da können Sie erzählen, was Sie wollen. Es ist alles im Zufallsbereich. Es ist eine Nullaussage. So etwas darf man nicht publizieren. Und dazu genügt das Wissen eines Sechsklässlers, oder? Es ist wirklich zum Haare raufen, das Ganze. Und das sind die Leute, die Chefärzte in der Insel und anderen Orten sind und uns sagen, sie müssen sich unbedingt impfen.
Aber wer lässt denn so offensichtlich unwissenschaftliche Publikationen zu? Was ist denn da los?
Also das war mir schon vor Corona klar und ich habe es dann nochmal nachgelesen und habe gemerkt, ja, das ist wirklich heftig. Die medizinische Wissenschaft hat seit Jahren ein Problem in diesen Studien. Also man nennt das die Reproduktionskrise, hat jetzt nichts mit dem Gebären von Kindern zu tun, sondern wenn man ein wissenschaftliches Ergebnis hat, dann müsste man das wiederholen können. Und sehr viele, bis zu 60% der publizierten Artikel in bestimmten Gebieten, medizinischen Gebieten, sind nicht reproduzierbar. Das heißt, da wird irgendetwas behauptet, was dann kein anderer Forscher oder keine andere Forscherin bestätigen kann. Und daran hat man sich einfach gewöhnt. Und warum hat man sich daran gewöhnt? Diese Journals sind auf die Idee gekommen, dass sie sich mit Werbung finanzieren. Das macht man bei den Ökonomen auch wirklich nicht und auch bei den Theologen nicht und so. Aber die finanzieren sich über Werbung und dann gibt es halt auch Zuschüsse zu den Editoren, die das herausgeben oder eine Firma kommt und sagt, wenn Sie diesen Artikel publizieren, dann kaufen wir auf einen Schlag 100.000 Sonderdrucke. Das ist dann wieder Einkommen. Man kauft sich einfach diese Journals. Das ist jetzt nicht eine Behauptung von aus. Es gibt die Editorin des New England Journal of Medicine, war es, glaube ich, die gesagt hat, unsere Zeitschrift ist nur noch ein Werbeprodukt für bestimmte neue Produkte. Das ist überhaupt nicht mehr seriös, was da passiert. Aber das wird einfach zur Kenntnis genommen. Niemand kann hier entscheidend durchgreifen.
Jetzt nochmal zurück, Herr Beck, zu den Impfstudien. Was machen denn die impfkritischen Studien anders?
Also die arbeiten mit viel größeren Zahlen. Die hatten ja auch 155.000, eine israelische Studie hatte eine Viertelmillion, fast eine Viertelmillion Schwangere und die beobachtete sie über 6 Jahre hinweg. In Tschechien sind es 1,3 Millionen Frauen, die untersucht wurden. Ergebnis, die Geimpften, Schwangeren bekommen 30% weniger Kinder, die Ungeimpften bekommen mehr Kinder. In Israel ist es so, dass man sieht, es sind vor allem die Gesunden, die sich impfen lassen. Das sieht man zum Beispiel, wenn man die Grippeimpfung anschaut. Dann sind das Frauen, die eher sowieso halb so viel Spontanaborte haben wie die Ungeimpften. Aber komischerweise dreht sich dann das um. Bei der mRNA-Impfung sind es 40-45% mehr Spontanaborte, die man findet bei den geimpften Schwangeren als bei den Ungeimpften. Und dabei geht man auf Alter, natürlich Geschlecht und vorbestehende Krankheiten. Weiß der Kucker, alles das wird ausgerechnet und es bleibt ein Nachteil von 45%.
Was ist denn Ihr Fazit aus Ihren Untersuchungen, über die wir heute gesprochen haben?
Ich war völlig überrascht, oder? Und wir haben keine Gegenstudie gemacht. Also irgendwo habe ich schon noch eine eigene Berechnung, sie sieht auch nicht gut aus, aber was wir jetzt diskutiert haben, sind nicht eigene Berechnungen. Wir haben nur die wissenschaftliche Literatur angeschaut, genau gelesen und wir kommen zum Schluss. Die wissenschaftliche Schlussfolgerung ist die, mRNA-Impfung bei Schwangeren sind toxisch und gefährlich für die Föten. Das ist eindeutig.
Professor Dr. Konstantin Beck, Gesundheitsökonom und Titularprofessor der Universität Luzern, über sein neues Buch Der unsichtbare Tod, Geburtenrückgang. Wir werden weiter über Ihr Buch bei Mensch und Medizin sprechen und schauen dann dabei genauer auf die Zulassung der Impfstoffe. Bis dahin herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Beck.
Vielen Dank meinerseits.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk jetzt mit dem Nachrichtenüberblick mit Verena Strauß.
In der EU ist etwa ein Fünftel der Menschen von psychischen Erkrankungen betroffen, insbesondere von Angststörungen, Depressionen und Suchterkrankungen. Das berichtet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, und beruft sich dabei auf eine aktuelle Studie zur psychischen Gesundheit. Demzufolge litten im Jahr 2023 mehr als 20% der Menschen in den EU- und OECD-Ländern an psychischen Störungen, die damit zu den gravierendsten Problemen für die öffentliche Gesundheit gehören. Zugang zu psychotherapeutischer Hilfe haben dagegen nur etwa 40% der Betroffenen. Besonders Kinder und Jugendliche sind nicht ausreichend versorgt. Die OECD-Studie prognostiziert für die Jahre 2025 bis 2050 allein aufgrund von Angststörungen, Depressionen und Suchterkrankungen eine Reduktion der Lebenserwartung von durchschnittlich 2,5 Jahren. Das bedeutet für den EU-Raum 28.000 vorzeitige Todesfälle jährlich, vor allem durch Suizid und Alkoholmissbrauch. Als mögliche Gründe für die hohe psychische Belastung nennt die OECD unter anderem Langzeitfolgen der Corona-Zeit sowie unterschiedliche Krisen, insbesondere in Verbindung mit problematischer Nutzung sozialer Medien. Auch ländliche Gewässer sind mit antibiotikaresistenten Bakterien belastet. In Städten sind Vielfalt und Konzentration entsprechender genetischer Marker zwar höher, doch auf dem Land weisen Wasser- bzw. Sedimentproben auch bedenkliche Keime auf. Das zeigt eine Analyse, die deutsche Forscher im Fachblatt iScience präsentieren. Sie hatten Proben aus 6 Gewässern sowie aus Zu- und Abfluss einer großen Berliner Wasseraufbereitungsanlage auf das Vorkommen bakterieller Antibiotika-Resistenzgene untersucht. Diese ordneten sie einer von 18 sogenannten Resistenzgenklassen zu. Das stärkste Aufkommen aller 18 Klassen fand sich im Zufluss der Wasseraufbereitungsanlage. Im Abfluss waren es immer noch 16 Klassen, wenn auch weniger stark konzentriert. Die untersuchten Seen waren deutlich weniger belastet, Dennoch fanden die Forscher auch in Sedimentproben ländlich gelegener Seen jeweils 6 Resistenzgene. Die Zahl der Demenzfälle könnte in Deutschland bis zum Jahr 2060 auf mehr als 2 Millionen steigen. Das prognostizieren zumindest aktuelle Modellrechnungen, über die Forscher des Wissenschaftlichen Instituts der AOK im European Journal of Epidemiology berichten. Lag die Zahl der Demenzfälle im Jahr 2020 noch bei etwa 1,3 Millionen, gehen die Berechnungen für das Jahr 2060 von einem Anstieg auf bis zu 2,1 Millionen aus. Grundlage ist die Annahme einer weiter steigenden Lebenserwartung. Zudem steht den zunehmenden Demenzfallzahlen der Prognose zufolge selbst in den günstigsten Szenarien ein deutlicher Rückgang der erwerbstätigen Bevölkerung gegenüber. Besonders betroffen könnten ländliche Regionen mit einer alternden Bevölkerung sein, vor allem im Osten. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten sich die Zahlen jedoch auch zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Fällen stabilisieren. Denn etwa die Hälfte der Neuerkrankungen ließe sich möglicherweise durch Faktoren wie ein höheres Bildungsniveau oder bessere Prävention, etwa von Bluthochdruck und Diabetes, verhindern. Die Beschaffung von Masken in der Corona-Zeit wird die deutsche Staatskasse möglicherweise deutlich stärker belasten als angenommen. Das Oberlandesgericht Köln hat den Bund zu einer Zahlung von rund 220 Millionen Euro verurteilt, zuzüglich Zinsen in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro. Das Urteil fiel schon Ende Mai, wie mehrere Medien unter Berufung auf die dpa berichten. In der Vorinstanz hatte das Bonner Landgericht dem Maskenhändler mit Sitz auf Mallorca rund 33 Millionen Euro zugesprochen, sich dabei jedoch lediglich auf vom Bund als mangelhaft beanstandete Ware bezogen. Einen Großteil der Masken hatte der Bund jedoch gar nicht abgenommen. Begründung war ein Fristversäumnis. Dieses ließen die Kölner Richter nun aber nicht gelten und weiteten die Zahlungspflicht auf die nicht abgenommene Ware aus. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Dem Bund bleibt die Revision am Bundesgerichtshof.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Verena Strauß. In Mensch und Medizin sprechen wir heute im 6. Teil unserer Serie zur Medizingeschichte wieder mit dem Medizinhistoriker Heinz Schott. Er ist Arzt, Philosoph und emeritierter Universitätsprofessor für die Geschichte der Medizin. Es geht heute um den Arzt und Alchemisten Paracelsus, der 1493 unter dem Namen Theophrastus Bombast von Hohenheim im schweizerischen Einsiedeln geboren wurde. Er war unter anderem Stadtarzt in Basel und Dozent an der Universität. Besonders bekannt ist sein Ausspruch: All Ding sind Gift und nichts ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist, der bis heute im Sprachgebrauch verwendet wird, allerdings vereinfacht. Allein die Dosis macht das Gift. Willkommen zurück bei Mensch und Medizin, Professor Schott.
Guten Tag.
Paracelsus hatte sich öffentlich gegen die traditionelle Humoralpathologie ausgesprochen. Welche wissenschaftlichen Gründe führte er für seine Ablehnung der Vier-Säfte-Lehre an?
Nun, die Humoralpathologie hatte die Vorstellung, dass das Verhältnis der Säfte ausschlaggebend ist für Gesundheit und Krankheit und auch der Beschaffenheit der Säfte. Und Paracelsus ging aber im Gegensatz dazu davon aus, dass jede Krankheit ihren spezifischen Samen, wie er sagt, hat. Und diesen spezifischen Samen gilt es zu therapieren. Und deshalb reden wir auch in der Medizingeschichte vom ontologischen Krankheitsbegriff. Das ist im Grunde schon eine sehr in die Zukunft weisende Idee, wenn wir etwa an die Bakteriologie Ende des 19. Jahrhunderts denken. Und er wollte eben nicht die alten gelehrten Mediziner, die sich dann auf die antike Medizin beriefen und die dortigen Autoritäten hochhielten. Er wollte die Naturforschung an erster Stelle setzen und da war diese neue Krankheitsvorstellung für ihn entscheidend. Also forschen und die Natur, ihre Geheimnisse entdecken und die Natur lässt sich dann in dieser Weise sehr intensiv nachahmen. Das ist vielleicht der wichtigste Unterschied zur traditionellen Medizin, also wie sie damals an den Universitäten gelehrt wurde.
Er praktizierte eine spezielle medizinische Auslegung der Alchemie. Worum ging es dabei genau?
Nun, die Alchemie ist eine Säule der Medizin, wie Paracelsus sagt. Und es gibt noch drei weitere Säulen. Das ist die Philosophie, wie er sagt, die Naturkunde, würden wir heute sagen. Dann die Astronomie, wie er es ausdrückt. Das ist aus unserer heutigen Sicht eher die Astrologie. Und schließlich dann noch die Heilkraft selbst, um die es ja geht bei der Medizin. Und die Alchemie steht nun ganz zentral in seinem Konzept, weil es darum geht, die Naturstoffe zu verwandeln, zu veredeln. Es geht nicht um Goldmacherei, wie die Alchemie meistens praktiziert wurde, sondern es geht um die Herstellung höchst wirksamer Arzneimittel. Das war so die Grundidee der alchemischen Medizin. Im Grunde würden wir sagen, es war der Beginn der Pharmazie. Und durch die alchemistische Bearbeitung der Naturstoffe sollte schließlich der reine Wirkstoff, das Arcanum, herausgebildet werden. Und das war ein komplizierter Prozess. Man kennt das ja auf Abbildungen aus der frühen Neuzeit. Diese alchemistischen Labore waren also sehr geheimnisumwittert, aber damit beginnt im Grunde die moderne pharmazeutische Herstellung von Arzneimitteln. Und diese Kunst nannte man Scheidekunst, Spagyrik, sozusagen den Wirkstoff von den Schlacken tun, wie es dann heißt. Also im Grunde eine immer größere Verfeinerung und Intensivierung der Wirkstoffe, um schließlich das Arcanum, das spezifische Heilmittel für eine bestimmte Krankheit zu gewinnen.
Viele seiner Heilmittel basierten auf der Annahme, Gleiches könne durch Gleiches geheilt werden. Interessanterweise die spätere Sichtweise der Homöopathie. War das auch die Begründung für den Einsatz potenziell toxischer Substanzen wie Quecksilber, Arsenik oder Antimon?
Ja, grundsätzlich schon, weil er dann ganz speziell durch die Dosis eben diese Krankheitsursachen angehen wollte. Und man muss dazu sagen, diese Simile-Magie, also Gleiches mit Gleichem oder Ähnliches mit Ähnlichem, genauer gesagt, behandeln, war nicht so ungewöhnlich in jener Zeit, weil durch die Signaturenlehre man annahm, dass wir aus der äußeren Form, Farbe, Gestalt von Naturdingen, insbesondere auch Pflanzen, wir auf die geheimen Wirkkräfte, die darin stecken, schließen können. Und insofern war da Paracelsus durchaus zeitgemäß. Er hat zum Beispiel die Koralle beschrieben, die rote Koralle wehrt böse Geister ab und die schwarze Koralle zieht böse Geister an. Also er hatte immer noch dämonologische Vorstellungen, die er integriert hat in sein Denken. Und das ist für uns heute schwer zu verstehen, aber wir müssen uns klar machen, dass Paracelsus auf der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit stand und wir auf keinen Fall sagen können, er hat sozusagen die Tradition und die Verwurzelung im Mittelalter völlig hinter sich gelassen und macht nun was ganz Neues. So war es nicht.
Er vertrat ja auch die Auffassung, dass Therapie sich nicht allein auf das Körperliche beschränken und nicht bloß Symptome behandeln dürfe. Der Therapeut solle vielmehr nach Ursache und Entstehung des Leidens suchen. In seinen Schriften betonte er daher die Notwendigkeit der Erfahrung gegenüber den Buchgelehrsamkeiten. Wie verhielt sich denn diese Position zu den zeitgenössischen medizinischen Autoritäten, die es am Anfang des Gesprächs bereits angesprochen hatten?
Ja, er war ein großer Gegner, man kann sagen auch Feind des tradierten Lehrbetriebs auf den Universitäten, die letztlich nur Schriften der Alten studiert haben und versucht haben, das nun anzuwenden und weiter zu tradieren. Er fordert intensive Naturforschung. Das heißt, Erfahrung, wie immer wir sie gewinnen können. Und deshalb war er auch sehr interessiert an der Handwerkschirurgie, die ja damals kein Universitätsfach war. Also die normalen Heiler sozusagen, die Chirurgen, die über Land zogen und von denen er vieles übernommen hat und wo er auch eine gewisse Achtung hatte vor der Erfahrung praktizierender Heiler, die eben nicht von den Universitäten kamen. Es muss uns klar sein, dass damals nur eine winzige Minderheit der Ärzte Universitätsausbildung hatten und die Mehrzahl der Heiler eben nicht akademisch ausgebildet war. Er hatte außerdem natürlich großen Respekt vor der Volksmedizin, vor den Traditionen, vor den Gebräuchen. Und er hat da durchaus, wenn man so will, auch magische Praktiken beschrieben, wobei er nie so genau klar macht, woher er das hat. Und ich habe jetzt in Erinnerung dieses 10-bändige Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, in dem diese Praktiken sehr genau und eingehend geschildert werden, systematisch. Und vieles, was Paracelsus da angenommen und auch praktiziert hat, finden wir dort wieder. Also es war zentral einfach Naturforschung, Naturbeobachtung und alchemisch die Natur bearbeiten, sie zu ihrer Vollendung bringen. Wichtig ist, nicht gegen die Natur, sondern die Geheimnisse der Natur sollten aufgedeckt werden. Man sollte die Natur nachahmen. Insofern war es immer auch ein Respekt vor der Natur selbst, denn primär war für ihn der innere Arzt die Heilkraft der Natur im Menschen selbst, für ihn das Primäre. Und der äußere Arzt, also der Heiler, der dann dazukommt, der sollte nur dann eingreifen, wenn der innere Arzt sozusagen am Ende war. Und da hat er auch jene Ärzte kritisiert, die gar nicht demütig sozusagen der Natur dienen wollten, sondern meinten, sie können mit ihren Techniken hier selbstherrlich einfach behandeln.
Er war ja gleichzeitig Arzt, Alchemist, Theologe und Wanderarzt. Wie wirkte sich diese Vielseitigkeit auf seine medizinische Praxis aus?
Ja, die Vielseitigkeit wirkte sich so aus, dass er nie an einem Ort länger geblieben ist, sehr viel geschrieben hat unterwegs, aber eben keine Bibliotheksstudien trieb. Insofern war er eben kein humanistischer Gelehrter, sondern eher ein fantasievoller, ich würde sagen, in gewisser Weise wilder Denker, der aber unglaublich viel aufgenommen hat, was er erfahren hat. Also er hat ja auch studiert und Ferrara und Bologna und so weiter, aber er war der Typ des Wanderarztes, der nur ein einziges Mal wirklich eine feste Anstellung, akademische Anstellung hatte, und das war in Basel 1527-28, wo er für 10 Monate da war. Erasmus von Rotterdam hatte ihn eingeladen, die medizinische Fakultät hielt ihn eben aus besagten Gründen für einen Scharlatan, für einen, der eben nicht gebildet genug sei, und es kam zum Zerwürfnis, und so ist er dann ins Elsass geflohen nach 10 Monaten und hat dort weitergeschrieben. Also es ist vieles noch im Dunkeln, wo er überall war. Wir kennen natürlich einige Orte, aber im Großen und Ganzen war er, man kann sagen, mit wenigen Ausnahmen wirklich auf Wanderschaft.
Vielen gilt er ja als einer der radikalsten Neuerer der Medizin. War er denn wirklich der große Revolutionär, als den ihn die Legende feiert?
Ich würde sagen, ja, aber er hat Dinge angestoßen, die neu sind. Also was wir schon besprochen haben am Anfang, diesen neuen Krankheitsbegriff, Krankheitssamen, dass man den mit alchemistischen Mitteln bekämpfen muss. Zugleich aber war er ja noch verwurzelt im magischen und im volkstümlichen Denken des Mittelalters, kann man sagen. Und er ist eben eine Projektionsfigur, sowohl für die, die ihn verehren und ihn als den Revolutionär und den großen Neurer sehen, als auch eine Projektionsfigur für die, die ihn als Quacksalber letztlich verurteilen. Wir sehen insbesondere in der Romantik eine gewisse Paracelsus-Verehrung. Er wird dort Lutherus Medicorum genannt, also der Luther der Ärzte. Insofern ist das durchaus treffend, als er in seinen Schriften und seiner Sprache Deutsch gesprochen hat und geschrieben hat. in einer Sprache, die wirklich die Luthersprache ist. Also wenn man heute Paracelsus im Urtext sozusagen liest, so ist das so, wie wenn man also die deutsche Lutherbibel liest. Also durchaus verständlich und sehr blumenreich, würde ich sagen. Paracelsus ist bis heute letztlich eine schillernde Figur unserer Kulturgeschichte. Aber ich denke, sie gehört ganz wesentlich zu unserer Kulturgeschichte und wir können vieles von ihm gewisserweise auch lernen, was unser eigenes Weltbild und vielleicht auch die Defizienz unseres eigenen Menschen- und Weltbilds betrifft.
Warum ist Paracelsus heute noch relevant?
Naja, ich denke, er hat verschiedene Dimensionen angesprochen, die für uns heute durchaus noch eine Relevanz haben, nicht nur in der Medizin, aber besonders in der Medizin. Einmal das Menschenbild. Der Mensch ist nicht nur jetzt eine Ansammlung von Organen, sozusagen ein Objekt der Medizin, sondern er ist als ein Naturwesen eingebettet, letztlich in den Kosmos. Und das ist zu berücksichtigen. Er hat eine religiöse Dimension, die ja auch heute weitgehend seit der Aufklärung in den Hintergrund tritt. Er spricht vom Menschen als Vieh und Engel. Also Himmel und Erde treffen sich im Menschen selbst. Und er hat auch die Vorstellung, dass es sowas wie eine göttliche Einwirkung geben kann. Gleichzeitig, und das ist zentral, ist die Heilkraft der Natur, der innere Arzt, das Entscheidende für ihn. Aber die Natur ist nie losgelöst vom Göttlichen. Also es gibt keine reine Natur, sondern die Natur ist immer so etwas wie eine Bibel, in der es zu lesen gilt. Und die ist ohne göttliche Botschaft nicht denkbar. Also das ist etwas, wo man drüber nachdenken kann. Und ich denke, Ethik ist hier auch insofern wichtig, als er sagt, der Arzt muss sich intensiv mit der Natur auseinandersetzen, muss intensiv studieren, die Natur aber nicht aus Büchern, sondern durch direkte Naturforschung und eben durch alchemistische Methoden. Und erst dann ist er sozusagen ein echter Arzt und hat auch selbst eine gewisse Heilkraft. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir heute durchaus bedenken sollten. Und vielleicht noch ein allerletztes. Er hat den Placebo-Effekt mit anderen Worten sehr deutlich beschrieben, weil er meint, dass die Einbildungskraft eine solche Macht haben kann, dass sie auch Krankheiten erzeugt. Und das ist nicht nur psychologisch gemeint, sondern das ist wirklich dämonologisch gemeint. Und auch da könnten wir, was die Placebo- und Nocebo-Forschung betrifft, vielleicht einige Anregungen bekommen. Zum Beispiel Verzweiflung bedeutet unter Umständen eine solche negative Kraft, dass Pest entstehen könne. Da könnten die Sterne vergiftet werden und da könnte Pest entstehen. Also wenn man so will, ist es eine radikale Psychosomatik, die wir da entdecken können. Also ich will nur sagen, er ist sehr anregend. Es ist sicher nichts, was man unmittelbar so übernehmen kann, aber sich mit ihm auseinandersetzen ist auf jeden Fall sehr fruchtbar.
Der Medizinhistoriker Professor Heinz Schott über Paracelsus in unserer Serie Meilensteine der Medizin. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Professor Schott. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann melden Sie sich bei uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Wir freuen uns darauf und beantworten Ihre allgemeinen medizinischen Fragen regelmäßig in der Sendung. Sie hören unser Magazin immer donnerstags um 8, um 14 Uhr und um 21 Uhr und freitags nochmal um 17 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Ziegerle. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Musik.